Das East End der Stadt Glasgow im Jahr 1980. Eine gefährliche Gegend, die angeblich regelmäßig von Eiswagen frequentiert wurde, die rivalisierenden Gangs gehörten. Darin wurden nicht nur eingefrorene Süßspeisen verkauft, sondern auch Drogen und allerlei andere illegale Waren. Um sich von den anderen Gangs unterscheiden zu können, versuchte der Ganove Davy Mullen selber einen Jingle für seinen Eiswagen zu komponieren. Die Aufnahme wurde Felix Cobin von einer anonymen Quelle aus dem britischen Justizministerium übergeben.
Diese Aufnahme klingt einfach wirklich bizarr. Ich habe tatsächlich in den Reaktionen auf diese Platte teilweise totales Unverständnis bekommen. Also viel mehr als noch bei der ersten Schallplatte. Dass Leute sogar sagten, zu dieser Schallplatte möchte ich keine Bewertung abgeben.
Felix Cobin spricht von den historischen Aufnahmen, einem zweiteiligen Kompendium aus insgesamt 23 Stücken, eines skurriler als das andere. Die Tondokumente hat der in Hamburg lebende Musiker und Hörspielmacher kompiliert und auf zwei LPs veröffentlicht. Man hört futuristische Fußsoldaten, ein Lecksuchmikrofon, paranormale Aufnahmen oder die Etüde für einen zerstörten Kehlkopf. Diese Musik wurde Felix Cobin angeblich von einem argentinischen Sammler zugetragen. Osvaldo Sabato entdeckte auf einem Trödelmarkt Tonbänder, die aus dem Archiv der Laryngologin Graciana Luque stammen. Die Ärztin entwickelte elektronische Sprachapparate, mit denen Patienten, die unter einer Erkrankung oder Entnahme des Kehlkopfs litten, sich verständlich machen konnten. In ihrer Freizeit sammelte sie Musik von Luc Ferrari, Bernard Parmigiani oder Luigi Nono. Offenbar probierte sie sich auch selbst als Komponistin aus und schrieb diesen einfachen Choral, den ihre Patienten mit Hilfe ihrer mechanischen Sprachgeräte singen konnten. Ob diese Aufnahme tatsächlich aus dem Jahr 1973 stammt, ist anzuzweifeln. Das gilt auch für alle anderen Tondokumente, die Felix Cobin auf den historischen Aufnahmen zusammengestellt hat. Sie wurden womöglich nicht auf Acetat oder alten Tonbändern festgehalten, die jahrelang irgendwo in Kellergemäuern und Dachgeschossen auf ihre Entdeckung warteten. Ganz im Gegenteil, es scheint, als seien sie virtuos am heimischen Computer inszeniert worden. Der Fake-Verdacht liegt in der Luft.
Eine grundlegende Sache, die mich hier interessiert, ist ja, wie kann aus rein dokumentarischen Aufnahmen Kunst werden? Wann und wie sich solche Dinge eigentlich in Kunst verwandeln können, dass da so eine Art Raum entsteht, der zwischen der Aufnahme, der Umstände, die zu dieser Aufnahme geführt haben, und der Fantasie des Zuhörers führt. Ich nenne das so einen Raum oder eine Rückkopplung, die da hergestellt wird.
Auch der Elektroniker Jan Jelinek ist an Rückkopplungen interessiert, in denen die Fantasie der Hörer mit der Aufnahme und ihrer vermeintlichen Geschichte in Dialog tritt. Diesen Dialog entfacht die Elektronikerin Ursula Bogner, die 2008 plötzlich auf der Landkarte der elektronischen Popmusik auftauchte.
Ursula Bogner ist ursprünglich eine Pharmazeutin gewesen, beziehungsweise sie hat in ihrem beruflichen Werdegang eben bei Schering gearbeitet und ist 1946 geboren. Leider verstarb sie schon 1994. Ich habe sie persönlich nicht kennengelernt, aber ich habe auf einen Flug ihren Sohn Sebastian Bogner kennengelernt, der neben mir saß und über den üblichen Smalltalk kam mir schnell auf seine Mutter zu sprechen, weil sie eben auch quasi hobbyistisch elektronische Musik komponiert hat. Und so kamen wir von einem zum anderen. Er hat mir dann netterweise die originalen Tonbänder zur Verfügung gestellt und das war für mich Anlass genug, ein Label zu gründen und diese Sachen zu veröffentlichen.
Ist es wirklich Ursula Bogner, die diese Musik produziert hat? Oder verbirgt sich hinter diesen Aufnahmen in Wirklichkeit Jan Jelinek? Bereits diese Frage lädt zu Spekulationen ein, zu einem kreativen Umgang mit der Materie. Welche Konsequenzen hätte es eigentlich für die deutsche elektronische Musik, wenn es Frau Bogner wirklich gegeben haben sollte? Die Musikpresse behauptet, mit Ursula Bogner habe Deutschland nun endlich seine elektronische Urmutter bekommen. Neben Karl-Heinz Stockhausen, Herbert Eimert, dessen Seminare sie angeblich auch besucht hat, und Kraftwerk, müsse nun auch eine Frau in die Geschichtsschreibung aufgenommen werden. Hinter dieser Überlegung verbirgt sich eine Sehnsucht nach einer alternativen Geschichte der elektronischen Musik in Deutschland. Und der Wunsch, Geschichte nicht mehr als etwas Abgeschlossenes zu sehen, das fest in Stein gemeißelt wurde.
So, dann schauen Sie doch mal hier, Herr Dr. Goebbels. Das ist jetzt im Prinzip das Volksfrautonium. Und ich habe vor, dieses Instrument noch weit auszubauen, um es noch leistungsfähiger zu machen. Das Prinzip ist dieser Widerstandsdruck. Ja? Der ist über einem Faltschirm angebracht und damit kann ich nun die einzelnen Töne anschlagen. Aber auch frei auf der Tonskala auf- und abgleiten.
In diesem Ausschnitt, das aus Felix Kubins erstem Teil der historischen Aufnahmen stammt, hörte man Oskar Sala, den Erfinder des Trautoniums. Auf der Aufnahme stellt er sein Instrument dem NS-Propagandaminister Joseph Goebbels vor. Dass es eine Begegnung zwischen Sala und Goebbels gegeben hat, ist historisch erwiesen. Details über das Treffen sind aber nicht bekannt. Die Echtheit dieses Tondokuments ist allerdings anzuzweifeln. Das ist auch Peter Donhauser, einem Oskar-Sala-Experten, aufgefallen.
Also ich habe zum Beispiel einmal eine E-Mail bekommen von einem Peter Donhauser aus Wien. Der hatte gefragt wegen der Oskar-Sala-Aufnahme, die auf der ersten Platte war. Und der hat gesagt, woher diese Aufnahme stammt, weil er sich irgendwie mit dem Trautonium beschäftigt und dass das ein sensationeller Fund wäre, wenn das echt wäre. Er sagte, er hat seine Zweifel, weil Oskar Sala normalerweise immer gesagt hätte, na, dann machen wir mal weiter. Und das fand ich interessant. Er ist ein Wissenschaftler und er sagte, die Echtheit der Aufnahme zweifelt er an, weil er nicht gesagt hat, na, dann machen wir mal weiter.
In dieser Anekdote manifestiert sich für Felix Kubin ein typisches Problem. Der Hamburger Musiker kritisiert eine starre, positivistische Geschichtsauffassung, die keinen Raum für Alternativen offen lässt. Mit den historischen Aufnahmen möchte Kubin diesen starre Zustand spielerisch auflockern und eine strenge Faktengläubigkeit untergraben. Die versiegelte Musikgeschichtsschreibung bekommt plötzlich undichte Stellen.
Ich mag es einfach nicht, wenn man Geschichte versucht, mit Schrauben festzuschrauben und zu sagen, das ist die einzige Deutung, die es gibt, sondern ich finde, dass man das als ein lebendiges Etwas sehen muss, das sich immer wieder im Wandel neuer Erkenntnisse und so weiter neu auslegen oder neu definieren lässt oder zumindest neue Aspekte hinzubringt.
Das Spiel mit fehlenden Gewissheiten, mit einem Referenzraum, der Spekulationen erlaubt und sogar fordert, die eigene Fantasie anregt, manifestiert sich auch in den Tondokumenten selbst, die auf den historischen Aufnahmen versammelt sind. Sie rauschen. Ihre Aufnahmequalität entspricht nicht den heutigen Standards. Sie sind brüchig und verlangen vom Hörer ein aufmerksames Zuhören.
Und durch dieses Rauschen, wenn man es jetzt mal nicht so wörtlich nimmt, hat der Rezipient die Möglichkeit, seine eigenen Ideen mit einzubringen.
Felix Kubin erschafft akustische und konzeptionelle Projektionsflächen. Dazu passt auch, dass er in seinen historischen Aufnahmen das Themenspektrum des Okkulten streift. Geister hatten immer wieder mit dem Fake-Verdacht zu kämpfen. Außerdem wird ihnen nachgesagt, Produkte menschlicher Projektionen und Wunschbildungen zu sein. Der folgende Ausschnitt stammt angeblich aus dem Nachlass des schwedischen Geisterforschers Friedrich Jürgensson, der im Jahr 1959 ein Tonbandgerät in sein Ferienhaus mitnahm. Ursprünglich plante Jürgensson, Vogelstimmen aufzunehmen, bemerkte allerdings beim Abhören der Bänder unheimliche Klänge, die sich bei genauerem Hinhören als menschliche Stimmen herausstellten. Die Stimmen der Toten sind auch auf dieser Aufnahme zu hören, die bei einem Aufenthalt in der Ruinenstadt Pompeji entstanden ist. Die Koketterie mit dem Fake in der Musik, mit der Möglichkeit einer fingierten Musikerbiografie oder inszenierten Aufnahme, scheint für manche Hörer schwer verdaulich zu sein. Sie nehmen es nicht als spielerische Auseinandersetzung wahr, sondern manchmal sogar als grobe Beleidigung. Jan Jelinek muss sich den Vorwurf gefallen lassen, seine Arbeit sei nicht ehrlich. Felix Kubin erkennt in diesem Verhalten eine Unfähigkeit, der Welt unter träumerischen Gesichtspunkten zu begegnen, einen fantasievollen Umgang mit ihr zu pflegen.
Das ist genau eine Sache, die verloren gegangen ist, nämlich eine poetische Lesart der Welt. Ich glaube, dass Kunst, und da würde ich auch Literatur natürlich dazu zählen, immer das Fantastische beschreiben soll. Aber sie soll es nicht verkörpern. Und mich interessiert es, was passiert, wenn Kunst das Fantastische auch verkörpert. Und die historischen Geräusche sind für mich fast eher ein literarisches Projekt als ein musikalisches Projekt.
Dennoch ist sich Felix Kubin auch der politischen Tragweite seines Projekts durchaus bewusst. Fakes sind heutzutage nicht ausschließlich auf die Kunst beschränkt, sondern auch Teil der Politik. Immer wieder kursieren falsche Nachrichten durch die sozialen Medien. Auch Journalisten wurden des Fake-Verdachts überführt. Etwa Klaas Relotius, dessen gefälschte Spiegelreportagen für großes Aufsehen sorgten.
Die Fake News haben sich irgendwann auch in meine Gedanken hineingedrängt. Aber das Sammeln der Aufnahmen begann ja schon vor 8 Jahren. Für mich ist es so, Fake News sind gefährlich in dem Bereich von Politik oder Wirtschaft. Ich würde sagen, auch Wissenschaft, alles, was sozusagen einer ganz nüchternen Betrachtung bedarf, weil es am Ende vielleicht sogar um Menschenleben geht, dass man da dann tiefer gehen muss und schauen muss, ist das alles genau korrekt, was da an Informationen kommt. Und ich habe halt auch nicht alle Quellen immer überprüft, weil mich interessiert vielmehr die Wirkung der Aufnahme und wie die Aufnahme für mich zusammen in dem historischen Kontext funktioniert. Ich bin ja Künstler und nicht Wissenschaftler. Ich habe nicht die Aufgabe, alles beweisen zu müssen.
Lüge oder Wahrheit? Die Untersuchung von Felix Kubins kuriosem akustischen Kompendium oder die Beschäftigung mit Jan Jelineks Ursula Bogner schließt bereits die Möglichkeit ihrer Existenz mit ein. Letztendlich muss jeder für sich selbst entscheiden, wie weit er bereit ist, mit den gegebenen Informationen in Dialog zu treten und den ausgelegten Spuren zu folgen.